Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Bekenntnis. Mark Zuckerberg spricht auf der F8 über besseren Datenschutz. Konsolidierung. Facebook will seine Internetplattformen zusammenbringen. Ausstieg. Die Gesellschaft für Informatik verabschiedet sich von Facebook. Wolkentest. Die Stiftung Warentest hat Cloud-Anbieter miteinander verglichen. Und das digitale Logbuch. Märchenhaft.
In San Jose in Kalifornien hat diese Woche Facebook seine Entwicklerkonferenz F8 veranstaltet. Der Chef Mark Zuckerberg hat sie unter das Motto gestellt: The future is private, die Zukunft ist privat. Und Facebook will damit ganz offenkundig dem gestiegenen Datenschutzbewusstsein seiner Nutzer und auch der massiven Kritik aus Politik und Gesellschaft Rechnung tragen. Achim Killer hat für uns die Konferenz beobachtet. Achim, hat denn Mark Zuckerberg Sie überzeugt?
Naja, um mich davor zu bewahren, mich nackt ins Netz zu stellen, da brauche ich nun wirklich nicht den Herrn Zuckerberg zu. Aber die Stimmungslage hat er durchaus richtig erkannt. Naja, war ja auch wirklich nicht so schwer. Letzte Woche beispielsweise hat Facebook seine Quartalsbilanz vorgelegt und hat drin gestanden, dass der Konzern Rückstellungen in Höhe von 3 Milliarden Dollar gebildet hat, wegen des Cambridge Analytica-Skandals. Ein Bußgeld mindestens in dieser Höhe erwartet der Konzern von der FTC. Das ist ein Appell, die Privatsphäre der User zu achten, die selbst Mark Zuckerberg versteht. Also ich würde sagen, das reale Motto der Konferenz war: Zukunft ist privat, blöd gelaufen. Schauen wir mal, was wir trotzdem an Daten abgreifen können, damit es nicht gar zu privat wird.
Okay, Ihre Meinung. Und bevor wir dann weiter die Worte des Facebook-Chefs interpretieren, hören wir uns doch einfach mal eine Zusammenfassung seiner Keynote an.
Welcome to F8. Today,
willkommen zur F8. Heute werden wir über eine datenschutzorientierte soziale Plattform reden.
Mit diesen Worten eröffnet Konzernchef Mark Zuckerberg die Facebook-Entwicklerkonferenz F8. Und Privacy, das englische Wort sowohl für Datenschutz als auch für Privatsphäre, zieht sich wie ein roter Faden durch seine gesamte Keynote.
Privacy gives us the freedom.
Die Privatsphäre gibt uns die Freiheit, wir selbst zu sein. In einer kleinen Gemeinschaft oder unter den engsten Freunden ist es leichter, sich daheim zu fühlen. Deshalb kommunizieren die Menschen über private Messaging-Dienste und in kleinen Gruppen. Die Welt wird größer und immer stärker vernetzt. Deshalb benötigen wir diese Vertrautheit mehr denn je. Von daher glaube ich, die Zukunft ist privat. Das eröffnet das nächste Kapitel für unsere Dienstleistungen.
This is the next chapter for our services.
Die nicht öffentliche Kommunikation soll künftig im Mittelpunkt des Facebook-Angebots stehen. Nachrichten zu verschlüsseln wird erleichtert, beispielsweise beim Facebook-Messenger. Persönliche Daten sollen sicher gespeichert und vor dem Zugriff Dritter geschützt werden. Zuckerberg nennt hier staatliche Stellen und ausdrücklich auch das eigene Unternehmen. Interoperabilität ist ein weiteres Prinzip, das künftig herrschen soll. Facebook will es den Nutzern ermöglichen, über die Grenzen der konzerneigenen Plattformen hinweg geschützt zu kommunizieren. Facebook, Instagram und WhatsApp werden stärker integriert. Über weite Strecken hört sich Zuckerbergs Keynote an, als arbeite er die gesamte Kritik ab, die an seinem Konzern seit dessen Bestehen vorgebracht wurde.
Reducing permanence.
Wir verkürzen die Speicherdauer. Man sollte keine Angst haben müssen, dass das, was man von sich preisgibt, einem später zum Nachteil gereicht. Wir behalten deshalb eure Mitteilungen nur so lange, wie es nötig ist oder so lange, wie ihr es wollt.
Die Umstrukturierung werde Jahre dauern. Einige Maßnahmen würden aber auch sofort und in Kürze umgesetzt, etwa, dass die Nutzer selbst festlegen können, wie lange ihre Daten gespeichert werden. Der Totalumbau von Facebook zu einem datenschutzorientierten Unternehmen habe begonnen, so die Botschaft von Zuckerbergs Keynote.
Now look, I get that a lot of people aren't sure that we're serious about it.
Sicherlich glauben viele, dass wir das nicht ernst meinen. Wir haben, wenn es um Datenschutz und um Privatsphäre geht, ja nicht gerade den besten Ruf. Aber ich fühle mich verpflichtet, das ordentlich umzusetzen und ein neues Kapitel für unsere Produkte aufzuschlagen.
Darüber hinaus kündigt Zuckerberg etliche neue Features an. In Indien hat Facebook eine Bezahlfunktion getestet, die soll jetzt weltweit eingeführt werden. Das sei sinnig, weil in etlichen Ländern viele Menschen leben, die zwar einen Facebook-Account haben, aber kein Bankkonto. Und auf Instagram wird man bald einkaufen können. Man klickt auf verschiedene Kleidungsstücke einer abgebildeten Person und kann die Sachen dann gleich in der App kaufen.
Diese Woche auf der F8, Mark Zuckerberg hält eine Lobrede auf die Privatsphäre und er kündigt neue Features für Facebook, WhatsApp und Instagram an. Achim, was ist davon zu halten?
Bleiben wir bei den neuen Features, damit erweitert Facebook sein Geschäftsfeld. Bislang hat der Konzern ja fast ausschließlich mit Werbung Geld verdient, also mit Verkaufsförderung quasi. Jetzt will er weitere Teile des Verkaufsvorgangs abwickeln, das Bezahlen beispielsweise. Bietet sich an. Viele Inhalte im Web 2.0 sind ja kommerziell. Influencer etwa werden dafür bezahlt, dass sie Leute in die Läden locken. Und jetzt verkürzt Facebook den Weg zum Webshop und will am Bezahlen verdienen. Im Zentrum des Geschäfts aber bleiben natürlich die Nutzerdaten.
Wobei Zuckerberg aber ja versprochen hat, da nicht mehr so hemmungslos zuzugreifen wie in der Vergangenheit.
Naja, was die Leute bereit sind, von sich preiszugeben, das haben sie getan, zum Gutteil auf Facebook. Jetzt geht es für den Konzern darum, zusätzliche Daten zu bekommen. Geldwerte, Informationen über die private Kommunikation der Leute.
Aber das ist schwierig, wenn diese Kommunikation verschlüsselt ist.
Naja, wenn man Tor-Browser benutzt und mit dem unterwegs ist, aber Facebook will ja nicht zum Darknet werden. Der Konzern will die Kommunikation verschlüsseln, die ansonsten nicht stattfinden würde, nicht auf seinen Plattformen. Und es geht bei der Verschlüsselung von Facebook immer um die Inhalte der Kommunikation, also was gesagt, geschrieben oder gezeigt wird. Nicht darum, von wem und zu wem was gesagt wird.
Also es geht um die Verbindungsdaten. Ja, die sind ziemlich aufschlussreich, das weiß man. Was man ja auch an der politischen Diskussion sehen kann, die vor allem in Europa um die Vorratsdatenspeicherung geführt worden ist.
Ja, ein Beispiel bei Facebook ist eine neue Funktion, die sich Secret Crush nennt. Also man fährt unheimlich auf einen Menschen des anderen oder des eigenen Geschlechts ab. Ja, das tut man ungern öffentlich kund, weil man sonst ja Gefahr laufen würde, sich öffentlich eine Abfuhr zu holen. Also vertraut man es Facebook an, sieht sonst niemand, in der stillen Hoffnung, der andere könnte auch so einen Secret Crush haben, auf einen selbst. Ja, und wenn dem so ist, bringt Facebook die beiden Menschen zusammen. Was die beiden sich dann zu sagen haben und was sie miteinander machen, das ist unter kommerziellen Aspekten so interessant nicht. Außerdem kann man sich's denken. Aber Facebook stellt die Verbindung zwischen den beiden her, muss also wissen, wer mit wem verbunden werden soll und kann dieses Wissen zu Geld machen.
Fazit also, Sie nehmen Mark Zuckerberg sein Bekenntnis zur Privatsphäre nicht so richtig ab.
Sagen wir mal so, er hat sich geirrt, als er vor einem Jahrzehnt sein Gesetz aufgestellt hat, Zuckerbergs Law. Damals hat er gesagt, die Menge dessen, was die Leute über sich preisgeben, würde sich jedes Jahr verdoppeln. Hat sich als falsch herausgestellt. Die Leute reagieren mittlerweile empört über die Verletzung ihrer Privatsphäre. Die Bußgelder, die Facebook zahlen muss, sind davon bloß der politische oder juristische Ausdruck. Jetzt versucht Zuckerberg unter veränderten politischen und gesellschaftlichen Bedingungen sein Datengeschäft fortzuführen und zu erweitern. Gleichzeitig will er sich neue Geschäftsfelder erschließen und seine zusammengekauften Plattformen konsolidieren. Und das alles verkauft er einer Öffentlichkeit, die zunehmend kritischer wird, mit dem Argument des Datenschutzes. Das ist echt mutig.
Achim Killer berichtete über die Facebook-Entwicklerkonferenz F8 diese Woche in San Jose. Vielen Dank.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter
unter DLF
Forschung.
Mark Zuckerberg, das hat uns ja eben Achim Killer berichtet, er will den Schuss gehört haben und mit seinem Unternehmen in Zukunft mehr Wert auf datenschutzfreundliche und sichere Dienste legen. Diese Einsicht kommt spät, für manche zu spät, denn schon einige Institutionen und Unternehmen haben sich mittlerweile aus Facebook zurückgezogen und ihre Kommunikation über die Plattform eingestellt. Bekanntestes Beispiel dafür ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich, der ORF. Auch in Deutschland gibt es solche Facebook-Abtrünnige, zum Beispiel der Berufsverband der Informatiker, die GI. Den Präsidenten der GI, Professor Hannes Federath, begrüße ich bei mir im Studio. Studio. Herr Federath, diese Woche hat die GI bekannt gegeben, dass sie ihre Facebook-Kanäle nicht mehr bespielen wollen. Warum?
Die Diskussion ist schon weit älter als die aktuellen Vorfälle. Wir haben schon vor etwa 2 Jahren erstmalig darüber gesprochen, ob es eigentlich einem Berufsverband, einer Gesellschaft für Informatik, gut zu Gesicht steht, letztendlich Dienste auch anzubieten auf einer Plattform, die Daten sammelt, die den Datenschutz nicht ernst nimmt, die letztendlich Nutzerrechte auch mit Füßen tritt. Und für uns war letztendlich jetzt das Fass zum Überlaufen gekommen. Und deswegen haben wir die Entscheidung getroffen in der Summe. Es ist ein bisschen wie bei einem Indizienfall, wenn man vor Gericht stehen würde. In der Summe kommt man doch zu dem Ergebnis, dass man mit Facebook nichts zu tun haben möchte.
Welcher Tropfen genau war es denn, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat?
Na, es gab mehrere Dinge, die in letzter Zeit ausschlaggebend waren. Also der letzte Punkt, der dann dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, so kann es nun nicht sein, waren die Datensicherheitsvorfälle, die es bei Facebook gab. Da wurden ja zahlreiche Nutzerdaten, auch Passwörter bekannt. Und nun legt natürlich ein Informatiker in aller Regel großen Wert darauf heute, dass die Sicherheit eben auch wirklich stabil in einem System gewährleistet wird, wenngleich wir wissen, dass hundertprozentige Sicherheit nicht existiert. Entscheidend war für uns an dieser Stelle, dass wir gesagt haben, wenn es Facebook nicht mal schafft, wirklich die Grundregeln der IT-Sicherheit einzuhalten, dann ist das keine Plattform, auf der wir unsere Nutzer und die Menschen informieren wollen.
Sie haben ja eben gesagt, die Diskussion dauerte eigentlich schon länger an, 2 Jahre, den Zeitraum haben Sie ungefähr genannt. Welche Argumente haben denn früher für Facebook gesprochen?
Facebook ist ein wichtiger Vertriebskanal, wenn es darum geht, eben auch zu sensibilisieren und Menschen zu erreichen. Die Gesellschaft für Informatik hat knapp 20.000 Mitglieder, will die natürlich auch ansprechen. Und als wir uns seinerzeit für Facebook entschieden haben, war klar, es muss ein Angebot sein, das auch für Nicht-Facebook-Mitglieder offen ist. Das heißt, man kann eben dort die Inhalte auch nach wie vor lesen, ohne dass man selbst bei Facebook einen Account haben muss. Somit war das einfach ein, ich nenne es Vertriebskanal für die Botschaften, die wir auch unter die Leute bringen wollen, für die Sensibilisierung. Und letztendlich war das, als alle angefangen haben, Facebook zu machen, auch der ausschlaggebende Grund. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht Präsident der Gesellschaft für Informatik, sondern wir hatten seinerzeit einen Präsidenten, der sehr viel aufgeschlossener war, was diese neuen Medien betrifft. Ich persönlich habe bis heute keinen Facebook-Account.
Dieser Kanal ist jetzt von Ihnen freiwillig abgeschaltet. Bringt Sie das in kommunikative Schwierigkeiten?
Nun, die Informationen darüber, dass wir Facebook zumachen werden für die GI, ist jetzt 2 Tage alt. Das heißt, wir müssen natürlich jetzt noch sehen, wie die Reaktionen ausfallen. Man kann sagen, es ist 50-50. Die eine Hälfte derer, die dort regelmäßig gelesen haben, haben mit dem Daumen hoch geantwortet und sagen, eigentlich brauchten wir das auch gar nicht. Und die andere Hälfte ist enttäuscht, auch ein bisschen traurig. Welche langfristigen Auswirkungen das haben wird, werden wir sehen. Ich persönlich glaube, dass es kaum Auswirkungen hat. Es ist zum Beispiel auch eine bewusste Entscheidung, dass wir unseren Twitter-Account offen halten und darüber auch regelmäßig und doch sehr häufig auch Infos verbreiten. Denn der wird erstens sehr gut angenommen und zweitens ist es für uns eben auch tatsächlich die Möglichkeit, schnell kleine Meldungen, ohne dass die großredaktionell aufbereitet werden müssen, zu verbreiten.
Netzaktivisten fordern ja, dass man auch Facebook-Alternativen bespielen sollte, die es ja mittlerweile gibt, soziale Medienplattformen, die eben halt nicht von einem Konzern zentral gesteuert sind, wenn sie dorthin ausweichen.
Mir fallen da im Moment leider noch keine guten Alternativen ein. Also ich kann mir alles Mögliche ausdenken als Informatiker, als Journalist, als Aktivist. Aber wir wollen ja letztendlich die Menschen erreichen. Das heißt, die müssen da lesen. Und zwar ist eben der Trend da, weniger E-Mail zu benutzen, weniger auf Webseiten zu gucken, sondern eben mehr in Facebook und ähnlichen Kanälen letztendlich auch Informationen zu konsumieren. Und wenn wir das Nutzerverhalten besser verstanden haben, das dann eben jetzt in der, ich nenne es mal Post-Facebook-Zeit eintreten wird, dann werden wir sicherlich auch neu nachdenken, welche Kanäle wir nutzen. Derzeit sehe ich eigentlich keine Alternative zu ganz normalem Web, also Surfen im Internet und eben beispielsweise einem Newsletter, den wir anbieten, auch schon seit vielen Jahren und der sehr, sehr gut angenommen wird.
Versteht die GI ihre Entscheidung als politisches Statement?
selbstverständlich. Wir sind im politischen Raum sehr aktiv, werden dort als unabhängig und produktneutral wahrgenommen. Und dementsprechend ist es für uns eben auch wichtig, dass mit einer solchen Entscheidung durchaus auch eine politische Dimension verbunden ist, ohne dass ich die überproblematisieren möchte.
Die Gesellschaft für Informatik schaltet ihre Facebook-Kanäle ab. Das war Professor Hannes Federath. Vielen Dank.
Gerne.
So, und nun kommt etwas ganz anderes in Computer und Kommunikation. Nichts mehr zu den Internetgiganten und ihrer zweifelhaften Geschäftspolitik, sondern etwas ganz Praktisches. Es geht um Cloud-Dienste und ihre Angebote. Die nämlich hat die Stiftung Warentest untersucht und die Ergebnisse in ihrem aktuellen Testheft Mai vorgestellt. Darüber habe ich mit Martin Gubin von der Stiftung Warentest gesprochen und die erste Frage an ihn lautete: Welche Dienste waren denn überhaupt im Test?
Wir hatten insgesamt 11 verschiedene Dienste, davon waren eben so große wie eben Dropbox, den wahrscheinlich viele kennen, oder auch die Google Cloud, die Apple Cloud. Wir hatten aber auch eben ein paar deutsche Anbieter dabei, wie die Web.de Cloud oder die Telekom Cloud und auch ein paar Spezialanbieter, wie zum Beispiel Mega. Mega ist die Firma, die von Kim.com stammt, der ja festgenommen wurde und der allerdings für Datensicherheit dann wiederum sehr gut geeignet ist. Das hat sich auch im Test gezeigt.
Welche Merkmale dieser Cloud-Dienste haben Sie denn miteinander verglichen, sodass man einen Überblick darüber bekommt, was gut und was schlecht ist?
Die beiden wichtigsten Urteile waren natürlich einmal die Handhabung und die Datensicherheit. Die Handhabung, denn was nützt mir der beste Cloud-Dienst von den technischen Funktionen her, wenn ich es alles zu schwierig finde, gerade weil Cloud-Dienste ja oft der Einstieg sind für Menschen, um in die Cloud zu kommen. Und zweitens die Datensicherheit, denn man legt in der Cloud durchaus sensible Daten ab und deswegen muss der Zugangsschutz wirklich gut gesichert sein und die App gut gesichert sein. Und genau das haben wir auch geprüft.
Bleiben wir bei der Handhabbarkeit. Was sind da die entscheidenden Faktoren gewesen? Was war gut und was war schlecht?
Na, zum Beispiel erstmal, wie einfach das einzurichten ist. Das geht in der Tat bei den Cloud-Diensten ziemlich einfach. Oft reicht es da schon, sich kurz die App runterzuziehen und eben ein Konto anzulegen. Das geht also wirklich sehr fix. Aber dann kann es eben Unterschiede geben, ob man jetzt die App auf dem Telefon verwendet oder eben den Browser am PC oder die Desktop-Anwendung am PC. Also wir haben uns all diese Möglichkeiten angeguckt und eben auch geschaut, wie sehr stimmen die überein. Denn das Nutzungsverhältnis, die Nutzungserfahrung soll sich ja möglichst wenig unterscheiden zwischen den Geräten.
Sie haben eben gesagt, dass ein großer Schwerpunkt neben der Usability, wie man neudeutsch sagt, auch die Datensicherheit war. Welche Rolle spielt denn der Datenschutz?
Das war in diesem Test sogar eigentlich das ausschlaggebende Kriterium. Also wir haben ja 11 Anbieter im Test und 9 davon mussten wir abwerten. Und zwar meist wegen Mängeln im Papierkram. Also gar nicht so sehr, weil die Datensicherheit der Apps nicht gegeben war, sondern weil einfach die Verträge nicht richtig stimmten. Da sind wirklich gravierende Mängel drin gewesen. Also zum Beispiel war es so, dass Amazon zum Beispiel erklärt, sie könnten jederzeit ihre Services oder einen Teil davon ändern, zeitweilig einstellen oder ganz einstellen. Google schreibt was Ähnliches, dann gibt es Anbieter, die nur auf Englisch informieren, was für hiesige Nutzer natürlich nicht immer der beste Weg ist. Und wir hatten noch einen dabei, der hat beim Login die E-Mail-Adresse unverschlüsselt übertragen. Das hört sich erstmal banal an, kann aber wirklich zum Problem werden. Wenn man jetzt im WLAN-Café sitzt und sich einloggt und jemand, also ein Hacker, wenn es dem gelingt, im offenen WLAN diese E-Mail-Adresse abzufangen und wenn ich dann mit der E-Mail-Adresse verbunden noch ein schlechtes Passwort nutze, dann kommt er eben relativ schnell in die Cloud rein, kann dort all meine Daten klauen. Und wenn ich besonders unklug bin und dieselbe Kombination von E-Mail-Adresse und Passwort auch noch beim Banking oder beim Shopping verwende, kann er sich auch da auf meine Kosten bereichern. Also kleine Sache, die aber richtig große Auswirkungen haben kann.
Worüber wir noch gar nicht geredet haben, Herr Gubin, ist über das Thema Geld, was das Ganze kostet.
Genau, also die meisten Cloud-Dienste lassen sich komplett kostenlos nutzen. Es ist so, dass ab einer bestimmten Datenmenge fallen dann eben Gelder oder Kosten an. Das heißt, wenn man langfristig große Datenmengen speichern will, dann wird es irgendwann mit der Zeit teuer. Aber wir haben eben auch geprüft, wie viel ist denn kostenlos enthalten. Und die mit den kleinsten Paketen, die hatten 2 GB. Das wird wahrscheinlich, wenn man jetzt Fotos oder Videos speichern will, nicht so weit führen. Aber es gab auch welche, die haben kostenlos 15 GB angeboten. Und das reicht dann schon für einiges.
Auf der anderen Seite weiß ja mittlerweile jeder, der im Netz unterwegs ist, kostenlos gibt es gar nichts, sondern wenn man nicht mit Geld bezahlt, dann bezahlt man entweder mit dem Ertragen von Werbung oder mit dem Einwilligen in Datensammelei.
Genau, auch das haben wir natürlich geprüft. Wir haben für die Android-Apps und die iOS-Apps jeweils das Datensendeverhalten geprüft. Also was werden da für Daten übertragen? Da kamen jetzt im Großen und Ganzen keine Katastrophen raus. Von daher, das hat bei diesem Test keinen großen Ausschlag gegeben. Wichtiger waren, wie gesagt, die Datenschutzerklärungen, weil da wirklich deutliche Mängel drin waren.
Die Bestnoten in Ihrem Test haben zwei deutsche Anbieter bekommen, web.de und die Deutsche Telekom mit ihren Cloud-Services. Hat das etwas mit dem großen Thema Datenschutz zu tun und wie wird mit Vertragsdingen umgegangen?
Genau, es hat sehr viel mit dem Thema Datenschutz und Vertragsbedingungen zu tun. Wie ich vorhin gesagt hatte, mussten wir leider 9 von 11 Diensten abwerten, weil sie eben wirklich deutliche Mängel auf dem Papier haben. Und die Telekom und web.de stehen deswegen vorne, weil sie diese Mängel nicht haben. Sie sind technisch vollkommen in Ordnung, aber es gibt durchaus Anbieter, die technisch besser sind als Telekom und web.de. Nur eben, da hat man andere Nachteile, wie eben die genannten Vertragsbedingungen oder eben Mängel in den Datenschutzerklärungen. Und bei Cloud-Diensten legt man durchaus sensible Daten ab. Und da will man eben sicher sein, dass die auch wirklich gut behandelt werden. Und deswegen ist hier das Vertragswerk tatsächlich sehr wichtig. Und deswegen war es uns am Ende entscheidender, dass das auch eben gut abläuft, als dass nur die technischen Funktionen stimmen. Und deswegen liegen am Ende eben web.de und Telekom vorn, weil die keine Mängel in den Datenschutzerklärungen haben.
Das war Martin Gubin von der Stiftung Warentest über Cloud-Dienste im Vergleich.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17.9.29.
Hallo, du hast ein Problem. Deine Telefon werden abgehört. Wir dir wollen helfen.
Wie? Du mir wollen helfen?
Wir dir werden helfen. Wählen jetzt 00180.
Hey, Knacki, eine Nummer in der Karibik? Bist du wieder auf der Flucht?
Nö, wollte nur mal wissen, ob du drauf reinfällst.
Sag mal, wegen sowas rufst du ausgerechnet mich an?
Dumme gibt's genug. Die Herausforderung sind doch Menschen wie du.
Ach, danke. Menschen wie ich. Mit so einem bescheuerten Trick?
Hast du schon dein Browser-Update eingespielt?
Ja, gestern.
Und was ploppt da auf, wenn's installiert ist?
Was schon seit Monaten aufploppt. Ich soll endlich die Browser meiner Devices synchronisieren. Nö, woher weißt denn das?
Weil es sonst nicht aufploppen würde. Die wissen genau, dass du es noch nicht mal probiert hast. Daten, mein Lieber. Daten. Das Öl des 21.
Dein Ölvergleich ist doch Steinzeit. Sollen sie ruhig betteln. Mir egal.
Sollte es aber nicht. Hat nämlich Einfluss auf dein Scoring.
Echt jetzt? Mit 3 Handys, 2 Festnetz-Account ist mein Scoring doch super.
Du Trommler. Und wenn Algorithmen glauben, du hast gar kein Handy und rechnen dich arm? Sag mal, wozu brauchst du 3 Handys?
Naja, eins zum Tindern und Darknet, eins für Facebook und Einkaufen und ein sauberes für die Firma. Die synchronisiere ich doch nicht.
Bei Facebook könntest du aber eine Menge Strom sparen.
Hä?
Brauchst du nur noch ein Handy. Da ist jetzt Verschlüsselung und Datenschutz angesagt.
Datenschutz bei Facebook? Knacki, tickt dein Kompass noch?
Hey, Dicker, diesmal darfst du Zuckerberg wirklich mal glauben. Die Zukunft ist privat.
Hat er das so gesagt?
Genau so, Dicker. Wortwörtlich. Die Zukunft ist...
Wortwörtlich? Und gemeint hat er wirklich die Zukunft?
Jo. Und privat hat er gesagt, sei die Zukunft.
Wortwörtlich? Wolltest du nicht immer mal viel Geld haben, ohne deine Zukunft durch eine Knastunterbrechung zu versauen?
Klar, wer will das nicht?
Vor wie vielen Jahren war das?
Naja, wenn du die 9 Monate Knast abziehst.
Was wolltest du damals in Zukunft?
Ehrlich sein, viel Geld machen.
Und? Hast du?
Noch nicht ganz. Die Zukunft beginnt doch erst morgen.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Das BKA schließt einen großen Darknet-Handelsplatz. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Der sogenannte Wall Street Market galt international als eine der größten Plattformen zur Abwicklung illegaler Geschäfte im sogenannten Darknet. Das Bundeskriminalamt gab am Freitag bekannt, 3 Betreiber in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg festgenommen zu haben. Dabei wurde auch die Infrastruktur beschlagnahmt und der Dienst außer Betrieb gesetzt. Der Wall Street Market war nur über das verschlüsselte Tor-Netzwerk zu erreichen. Über die Plattform wurden Geschäfte mit Drogen, Daten und Malware abgewickelt. Die Bezahlung erfolgte in den Kryptowährungen Bitcoin und Monero. 5.400 Verkäufer und mehr als 1 Million Kundenkonten waren auf der Plattform angemeldet. Den Festnahmen gingen umfangreiche Ermittlungen voraus, an denen auch US-Behörden und die EU-Polizeibehörde Europol beteiligt waren.
Facebook plant eine eigene Kryptowährung.
Das hat das Wall Street Journal unter Berufung auf Insider berichtet. Das Projekt laufe unter dem Codenamen Libra. Laut dem Bericht sollen Facebook-Nutzer künftig die neue digitale Währung auf Blockchain-Basis nicht nur für Käufe über das soziale Netzwerk, sondern auch bei anderen Transaktionen im Internet einsetzen können. Eine offizielle Bestätigung des Projektes gibt es bislang nicht.
Google-Nutzer können Verlaufsdaten automatisch löschen lassen.
Google sammelt ständig Daten über die Aktivitäten seiner Nutzer. Darunter sind Angaben zu besuchten Websites, aber auch zu realen Aufenthaltsorten. Bisher lassen sich diese Daten jederzeit manuell löschen. Künftig können Google-Nutzer auch festlegen, dass ihre Verlaufsdaten automatisch verschwinden sollen, und zwar nach einem definierten Zeitraum. Zur Wahl stehen dafür Perioden von 3 Monaten oder 18 Monaten.
Citrix wurde gehackt.
Und zwar gleich 5 Monate lang. Über diesen Zeitraum hatten Unbekannte Zugriff auf das interne Netz des Softwareunternehmens. Citrix entwickelt unter anderem Programme zur Absicherung von Web-Applikationen. Citrix hatte den Hackerangriff schon Anfang März gemeldet, ihn jetzt aber der kalifornischen Justiz gegenüber angezeigt. Das ist den lokalen Gesetzen nach Pflicht, wenn Daten von mehr als 500 Personen unberechtigt in fremde Hände geraten sind. Nach Angaben von Citrix sollen die Hacker Geschäftsdokumente und persönliche Informationen über Mitarbeiter erbeutet haben. Die Sicherheit von Produkten der Firma sei nicht kompromittiert worden.
Apple zahlt Qualcomm 4,5 Milliarden US-Dollar.
Jahrelang hatten Qualcomm und Apple über die Verletzung von Patentrechten gestritten und sich gegenseitig verklagt. Mitte April kam es zu einer außergerichtlichen Einigung, bei der sich Apple zu Zahlungen an Qualcomm verpflichtete. Jetzt sind erstmals Details zum Umfang dieser Zahlungen bekannt geworden. Nach Angaben in einem Quartalsbericht von Qualcomm erwartet das Unternehmen in den nächsten Monaten 4,5 bis 4,7 Milliarden US-Dollar von Apple.
Creative Commons bietet eine neue Bildersuche.
CC Search heißt eine neue Suchmaschine, mit der man im Internet nach frei verwendbaren Bildern suchen kann. Der Dienst wurde von der gemeinnützigen Organisation Creative Commons nach 2-jähriger Entwicklungsarbeit freigeschaltet. Creative Commons verwaltet Standard-Lizenzverträge, mit denen unter anderem Fotografen der Öffentlichkeit auf einfache Weise kostenfreie Nutzungsrechte an ihren Werken einräumen können. Über CC Search lassen sich verschiedene Datenbanken durchforsten, in denen Bilder mit solchen Creative Commons-Lizenzen abgelegt sind. Derzeit umfasst der Bestand mehr als 300 Millionen Werke. Die Suchmaschine ist über die Adresse search.creativecommons.org zu erreichen.
Sternzeit. 4. Mai. Kosmischer Treffer in der Beringsee. Am 18. Dezember des vergangenen Jahres ist ein Asteroid in die Erdatmosphäre eingetreten und in 25 Kilometern Höhe über der Beringsee explodiert. Kein Mensch hat diesen kosmischen Beschuss mitbekommen. Aber ein weltweites Sensorennetzwerk hat die Druckwelle des Ereignisses registriert. Die über 300 Messanlagen dienen der Überwachung des Atomwaffentestverbots. Sie registrieren Explosionen noch über tausende Kilometer Entfernung. Die Daten zeigen, dass der Asteroid kurz vor Weihnachten rund 10 Meter Durchmesser hatte. Er war gut 1400 Tonnen schwer und setzte 10-mal mehr Energie frei als die Atombombe von Hiroshima. Monate später haben Fachleute auf Bildern eines japanischen Wetter- und eines Erdbeobachtungssatelliten der NASA die Rauchspur des explodierenden Meteoriten entdeckt. Reste des Objekts wurden nicht gefunden. Die Trümmerstücke sind ins Meer gestürzt. Der Treffer war der stärkste seit der Explosion eines doppelt so großen Brockens über Tscheljabinsk vor 6 Jahren. Die Astronomen verfolgen die Bahnen von rund 800.000 Asteroiden im Sonnensystem. Allerdings sind darunter nur wenige kleiner als 100 Meter. Denn die sind meist nur in der Nähe der Erde zu beobachten. Daher geschehen diese Treffer so überraschend. Sollte ein 10 bis 20 Meter großer Asteroid in einem dicht besiedelten Gebiet explodieren, so kann das verheerende Folgen haben. Zum Glück stürzen die meisten Brocken aus dem All ins Meer oder auf unbewohnte Landstriche.
Das ist wirklich eine Frage, die sich Urlauber wie Geschäftsreisende wahrscheinlich nur ungern stellen. Streitkultur macht es gleich trotzdem. Müssen wir aufhören zu fliegen? Darum geht es gleich nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation muss jetzt aufhören, Manfred Kläuber auch.